Liebe Gemeinde, ich möchte mal eine kleine Umfrage machen. Wer von Ihnen spielt manchmal noch? Der soll jetzt mal die Hand heben. Das sind ja fast alle. Und wenn man dazu zählt, dass wir manchmal auch spielen, ohne es überhaupt so ganz bewusst zu merken, wenn wir zum Beispiel Musik machen, dann sind es vielleicht noch mehr, die spielen. Es ist etwas, was uns Menschen auszeichnet. Aber zuallererst verbinden wir Spielen natürlich mit Kindheit. Und ich finde es ein klein wenig traurig, dass die Spiele der Kinder doch so ein klein wenig verändert sind. Dass Kinder eben sehr viel häufiger an ihren Handys, Smartphones oder Computern spielen als im Freien. Ja, Computerspiele sind auch Spiele, aber die schöneren Spiele sind doch die, die eigentlich ganz deutlich in Gemeinschaft stattfinden. Ganz faszinierend und überraschend war für mich hier nochmal zu lesen, dass die Weisheit Gottes spielt. Spielen, das bedeutet ja, dass wir etwas tun, wo wir nicht hundertprozentig wissen, was dabei herauskommt. Und manche Leute sagen, vertändle deine Zeit nicht mit Spielen. Mach etwas Sinnvolles. Das ist ganz falsch. Spielen ist sinnvoll. Bei einem Spiel wissen wir nicht, was dabei herauskommt. Natürlich wissen wir, dass das Spiel sich innerhalb gewisser Regeln abspielt. Wir wissen bei den Spielen, wo es Gewinner und Verlierer gibt, nicht, wer am Ende der Sieger sein wird. Meistens, wenn Mannschaften gebildet werden, werden ja oft die Leute gewählt, die ein Potenzial zum Sieger haben. Aber ein Spiel kann auch dann ganz große Freude machen, wenn wir mit jemandem zusammenspielen, der eben nicht so wahnsinnig ehrgeizig ist, vielleicht auf dem Weg zum Ziel an einer Stelle rumtrödelt oder ein Lied singt, der vielleicht innehält und ein kurzes Gebet spricht, dass die Verlierer nicht allzu verzweifelt sein mögen. Aber dass die Weisheit Gottes spielt, ein faszinierender Gedanke. Wenn ich mir die Weisheit vorstelle, als Person, da denke ich an eine sehr alte Frau mit grauen Haaren, die irgendwo sitzt. Aber hier ist die Weisheit als Kind vorgestellt. Als Kind, das vor Gott irgendwelche Sandburgen baut und spielt. Ja, es muss dabei klar sein, wir Menschen sind natürlich für Gott kein Spielzeug. Wir sind unendlich viel mehr. Wir sind seine geliebten Geschöpfe. Aber Gott hat Spielräume für uns eröffnet. Und das macht die Weisheit hier ganz deutlich. Sie will, dass wir diese Spielräume nicht verspielen, dass wir sie nicht aufgeben, sondern dass wir diese Spielräume nutzen. Die Gebote sind nicht etwa dazu da, uns einzuschränken, uns alles Mögliche, was vielleicht Freude machen könnte, zu verbieten, sondern die Gebote sind, wie die Juden sie häufig bezeichnen, die 10 großen Freiheiten. Sie erhalten unsere Spielräume, sie erhalten unsere Freiheit. Wer spielt, muss sich natürlich an Regeln halten. Sonst, wenn wir ständig bescheißen, macht das Spiel keinen Spaß. Wir sollen uns an die Regeln halten. Und wenn wir ein Musikinstrument spielen, dann müssen wir natürlich wissen, welche Töne dabei herauskommen. Und trotzdem, Weisheit und Spiel, Weisheit und Glauben, das gehört zusammen. Wir haben sehr oft so, dass wir denken, Glauben und Vernunft, das sind eigentlich Alternativen. Aber vom biblischen Verstehen her ist das überhaupt nicht so. Weder muss wer glaubt, seinen Verstand aufgeben, noch kann ein sehr gescheiter, intelligenter Wissenschaftler nicht einer sein, der eben nicht glaubt. Es ist so, dass Naturwissenschaft und Glaube nicht zwingend als Alternativen verstanden werden müssen, sondern Gottes Schöpfung, das, was wir glauben können und was wir von Gott her verstehen und wahrnehmen können, das gehört durchaus zum Glauben dazu. Und selbst wenn wir denken, sind unsere Gefühle dabei und sollen auch dabei sein. Wir sind ja keine Computer, bei denen Denken und Fühlen ganz klar getrennt ist. Wir sind keine Rechenmaschinen und sollen es auch nicht sein. Wenn wir nachdenken, dann sollen wir es als Menschen tun. Und unser Denken soll den Glauben nicht ausschalten. Aber auch der Glaube soll das Denken nicht ausschalten. Gott ist es ja, der uns den Verstand auch gegeben hat als Menschen. Aber das Denken, das Wissen, die Weisheit, die Vernunft, die Wissenschaft, alles erkennen, soll er auch um seine Grenzen wissen. Ein sehr weiser alter Mann, Sokrates, der hat das sehr früh herausgekriegt. Er wurde auserwählt als derjenige, der weiseste aller Menschen sei. Zuerst konnte er dieses Urteil gar nicht nachvollziehen. Als bescheidener Mann hat er daran gezweifelt. Aber eines Tages kam er drauf und hat einen scheinbar in sich widersprüchlichen, scheinbar völlig unlogischen Satz ausgesprochen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Zuerst denkt man oder könnte denken, so ein Quatsch, was soll das? Er weiß, dass er nichts weiß. Aber ich denke, es spricht sich eben eine große Gescheitheit und gleichzeitig auch eine Bescheidenheit darin aus. Wenn ich etwas weiß, dann bin ich mir dessen ganz sicher, dann kann ich es beweisen. Aber, und das hat sogar mein Mathelehrer zugegeben, letztlich beweisen kann man gar nichts. Selbst mit dieser mathematischen Methode der vollständigen Induktion kann man nicht bis ins Letzte beweisen, dass etwas so ist. Denn wenn man etwas beweisen will, dann muss man ja auch den Beweis des Beweisen und dann den Beweis des Beweises beweisen und dann den Beweis des Beweises des Beweises beweisen, bis die Gemeinde davonläuft, weil sie das Ergebnis dieser Predigt schon kennt. Letztlich beweisen, das wird nur so lange gut gehen, jedenfalls in Gemeinschaften, bis der andere irgendwann mal sagt, ich glaube dir. Alles Denken, alles Beweisen hat zuletzt eine Grundlage im Glauben. Wenn ich jetzt hier nach vorne laufen würde, den Gang entlang, dann würde ich natürlich darauf vertrauen, dass der Boden mich trägt. Selbst wenn ich oben auf der Empore entlang laufe, vertraue ich darauf, dass der Boden mich trägt. Wenn ich drüben im Pfarrhaus im ersten Stock auf und ab gehe oder zur Tür gehe, dann vertraue ich darauf, dass der Boden mich trägt. Ich kenne den Statiker, der damals das berechnet hat, nicht. Wahrscheinlich gab es damals noch gar keinen Statiker. Und die Handwerker haben aufgrund ihrer Erfahrung stabile Konstruktionen erstellt. Selbst wenn ich den Statiker kennen würde, könnte es ja sein, dass seine Berechnung plus Sicherheiten nur für 150 Jahre ausgelegt waren. Aber ich vertraue darauf, dass der Boden mich auch weiterhin tragen wird. Wir müssen vertrauen, um leben zu können. Und die Weisheit hängt auch mit der Fähigkeit zu vertrauen zusammen. Wenn ich spielen kann, dann habe ich ein Stück Geborgenheit. Wenn Kinder spielen, dann wissen sie, und das darf man am heutigen Muttertag ja auch sagen, dann wissen sie, dass ihre Mütter irgendwo hinter ihnen ein wachsames Auge haben. Dass sie sie aber spielen lassen, das hat auch wiederum mit Vertrauen der Mutter oder des Vaters zu seinem Kind zu tun. Und man muss die Kinder spielen lassen. Wenn man sie als Helikoptermutter zu sehr einschränkt und die Spielräume zu klein macht, können sie sich nicht richtig entwickeln. Gott aber und seine Weisheit, sie wollen, dass wir uns entwickeln. Wenn Sie jetzt denken, ich bin aber schon alt, ich kann mich gar nicht mehr entwickeln, und wenn ich mich entwickle, dann vielleicht in Richtung Altenheim oder Pflegeheim, dann ist das falsch. Ich denke, in jeder Lebensphase sind wir darauf angewiesen und sind wir von Gott gerufen, die Spielräume zu erhalten und zu nutzen. Und als Christen sind wir auch dazu gerufen, Spielräume für andere zu entdecken und mit ihnen zu spielen. Nicht, um sie als künftige Verlierer sozusagen in die Tasche zu stecken, sondern Gemeinschaft, das bedeutet, dass wir uns immer wieder auch spielen lassen und miteinander spielerisch und liebevoll umgehen. Denn wenn jemand keine Liebe hat, und wenn ich zu jemandem keine Liebe hätte, dann würde ich auch niemals mit ihm spielen. Das macht keine Freude. Da kann allenfalls ein Kampf dabei herauskommen. Die Weisheit Gottes sagt, ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Gott hat seine Lust an uns. Er hat uns nicht als Wesen geschaffen, die ihm jegliche Freude verderben, sondern er hat seine Lust an uns. Er freut sich darüber, dass wir da sind. Er hat in jeden Einzelnen, in den Starken und in den Schwachen, in den Hochbegabten und in den Einfältigen, etwas ganz Besonderes, etwas Wunderbares hineingelegt. Ja, Gott will das Leben. Er will diese Vielfalt. Er will diese Unterschiedlichkeit. Um das Leben zu ermöglichen, hat er uns seine Gebote gegeben. Wir Menschen sind frei. Wir sind frei, Ja zu sagen, aber auch Nein zu sagen. Auch das wird nicht verschwiegen. Die Weisheit spricht, wer mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wenn wir unvernünftig werden, wenn wir die Spielräume zerstören, wenn wir diese wundervolle Schöpfung Gottes Stück für Stück verschmutzen und kaputt machen, dann wählen wir den Tod. Gott aber will das Leben. Und er hat uns Menschen eingesetzt, dass wir seine Schöpfung bebauen und bewahren, dass wir die Spielräume in uns selber zum Guten nutzen und Spielräume in anderen entdecken und ihnen helfen, ihre Potenziale zu entfalten. Vor allen Dingen, das Leben hängt mit Loben zusammen. Gott hat uns diesen Atem gegeben, damit wir leben, so haben wir es eben gesungen. Aber er hat uns unseren Atem auch gegeben, damit wir loben. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen Gott loben und ihm danken. Und das können wir auch tun, wenn wir nicht singen. Wir können es sogar tun, wenn uns gar nicht nach Jauchzen zumute ist. Denn der uns an seiner Weisheit, an der Weisheit Gottes Anteil gibt, der uns sogar am Geist Gottes Anteil gibt, Jesus Christus, der hat gesagt, wenn ihr diese meine Worte hört und lebt danach, so gleicht ihr einem Menschen, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Und der Boden wird uns tragen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alles Zergliedern und Analysieren, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.